ich habe bestimmt schon ein Dutzend Aktien im Depot gehabt, die sich nach meinem Kauf halbiert haben, wo ich dann ein paar Jahre später aber trotzdem noch teilweise 100, 200, 300% Gewinn dann drauf hatte heute oder heute drauf habe, ja.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute nicht wie gewohnt mit einer Aktienanalyse, sondern wir haben für euch einen Special-Gast in den Podcast eingeladen.
Yes, genau richtig, René. Jeder, der sich für Aktien interessiert und zusätzlich auf Instagram aktiv ist, wird unseren heutigen Podcast-Gast mit Sicherheit kennen. Wir sprechen heute nämlich mit dem lieben Helmut, beziehungsweise ist er bei den meisten wahrscheinlich besser bekannt als bei Kiki 5800. Für alle, die ihn nicht kennen, habe ich natürlich trotzdem noch ein paar einleitende Worte. Helmut hat jahrzehntelange Börsenerfahrung und ja, jetzt führt er ein Leben, wenn man das so sagen darf, von dem wirklich viele, viele Börsenanfänger nur träumen. Nämlich lebt er von seinem passiven Einkommen, das er durch Dividenden erhält. Helmut, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, hallo ihr beiden. Hallo Sebi, hallo René. Es freut mich, dass wir jetzt mal die Gelegenheit haben, miteinander halt über Börsenthemen zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir da jetzt das heute an dem Samstagnachmittag machen können.
Ja, super. Immer zu Beginn des Podcasts würde es uns natürlich sehr interessieren, wie bist du damals auf das Thema Aktien gestoßen und wie lange hat es letzten Endes gedauert, bis du deine ersten Aktien gekauft hast?
Ach, das ging eigentlich relativ schnell damals. Also das ist jetzt her, gut 39 Jahre. Und das war wie folgt. Ich war damals 22 Jahre alt. Und mein Vater hatte praktisch schon, seitdem ich kleines Kind war, immer etwas Geld für mich zusammengelegt und hatte dann so Sparbriefe bei der Commerzbank gekauft. Und damals war es ja so, da hatten die eine Verzinsung von 9,75%, also ein Zinscoupon von 9,75%. Das heißt also, selbst kleine Beiträge verdoppelten sich da praktisch alle 7 Jahre. Und da mein Vater da wohl irgendwie so angefangen hatte, ich sag mal so mit 50 Mark oder sowas, als ich dann 4 Jahre alt war, drei oder vier Jahre alt, kam er dann irgendwann so Ende Januar 1982 und sagte, du bekommst in einer Woche 20.000 D-Mark. So. Und dann sagte er, du bist jetzt 22, du bist jetzt alt genug und jetzt überleg dir, was du mit dem Geld machst. Ja, also er hat gesagt, versuch nicht alles auszugeben. Er sagte, ich weiß, ihr jungen Leute, ihr braucht immer genügend Geld, ihr seid dabei, erste Wohnung einzurichten, erstes Auto zu kaufen und so. Und dann hat er gesagt, da kann das Geld schnell weg sein. Und dann hat er mir nur empfohlen, eben 2 Dinge hat er mir eigentlich gesagt. Eben, ich sollte nicht alles Geld ausgeben. Und dann hat er mir auch gesagt, ich sollte mir dann überlegen, egal was ich mit dem Geld mache, ob ich es jetzt, ich sag mal, als Grundstock vielleicht für die erste Immobilie nehme, also vielleicht einen Bausparvertrag, oder er sprach auch von Aktien, oder er sagte, egal was du machst, ja, verlass dich nie nur blind auf irgendwelche Leute. Das ist dein Eigentum, das verpflichtet. Weil wenn du da falsche Entscheidungen triffst und das Geld dann verlierst oder teilweise verlierst, dann ist das kein Anlageberater oder kein Immobilienmakler schuld, sondern wenn du eben, ich sag mal, in eine falsche Immobilie investierst, die zu teuer bezahlst oder eben in falsche Aktien investierst und einfach viel zu viel Geld dafür bezahlst und du verlierst dein Geld, bist du selbst schuld. Also er meinte, informier dich. So. Das heißt, ich habe dann einen Termin bei einer Bank gemacht und zwar bei der Bank, wo das Geld lag. So, und das Geld wurde fällig am 1. Februar 1982. Und das Bankgespräch hatte ich am 28.01.1982, also 2 Tage vorher. Und das dauerte, ich weiß es nicht wie lange, ich weiß das von den Daten halt sehr genau, weil ich diese alten Abrechnungen noch habe. Nämlich einmal der Sparbrief, der valutamäßig am 1. Februar fällig wurde. Und das Gespräch war eben am 28.01. Und ich habe an diesem 28.01. dann eben praktisch das ganze Geld in 4 deutsche Aktien investiert. Nach einem Gespräch vielleicht von 1 Stunde, 1,5 bei der Bank. Ja, also ich habe meinen Vater dadurch richtig überrascht, weil mein Vater hatte fest gedacht, der Junge, der gibt mindestens irgendwo 60-70% des Geldes aus. Ja, also er kommt jetzt irgendwie vielleicht mit einem neuen Auto um die Ecke gefahren. Ja, und als ich ihm dann sagte, nee, Pustekuchen, ich habe alles angelegt, ja, da war er schon sehr überrascht, dass ich das geschafft habe. So, und das war der Startschuss. Und ich sag mal, seit diesem ersten, also das heißt am 28. habe ich dann diese Aktien gekauft. Dann wurden sie eben am 31. eingebucht, weil man bezahlte ja früher mit 3 Tagen Valuta die Aktien so. Und ab 1. Februar 82 gehörten dann diese Aktien mir. Und seit diesem Tag ist in den letzten 39 Jahren kein einziger Tag in meinem Leben vergangen, an dem ich nicht Aktien besessen habe.
Wow, das ist wirklich, wir haben es dir vorher schon anfänglich gesagt, wirklich beeindruckend, sowas zu hören. Ich meine, das ist ja genau das, nach dem wir wirklich streben. Ja. Was da wirklich interessant wäre, welche 4 deutschen Aktien das waren. Ich glaube, ich weiß von deinem Instagram-Kanal, dass es einmal BASF war, wenn ich da richtig liege.
Richtig.
Und vor allem auch, ob du alle Aktien noch hast heute, weil du bist ja bekanntlich Buy-and-Hold-Investor.
Also von den 4 Aktien habe ich tatsächlich heute alle 4 im Depot, aber ich hatte nicht alle 4 durchgängig im Depot. Die BASF habe ich nach wie vor im Depot und da hatte ich ja eben vor ein paar Monaten mal so einen Post drüber gemacht und das ist ja erstaunlich, ich meine, weil es ja eigentlich ein ganz langweiliges Chemieunternehmen ist, die Entwicklung war seit dieser Zeit besser als die Entwicklung des DAXes. Ja, also inklusive, weil der DAX ist ja inklusive Dividenden und ich habe das dann mal ausgerechnet, eben praktisch die Aktien, die ich damals hatte, die Anzahl hatte sich dann ja vervielfacht durch eben Kapitalumstellungen, durch sogenannte Stocksplits, die BASF hat diese Aktien dadurch eben billiger gemacht und dann diese ganzen Dividenden, war die Gesamtrendite etwas besser als die des DAXes. Die zweite Aktie, die ich noch habe, das war die Daimler-Aktie, die ist allerdings um einiges schlechter gelaufen als der DAX. Hat aber auch, das hatte ich im Februar mal einen Post drüber gemacht, schlechte Aktie eigentlich, aber hat mir trotzdem immerhin, glaube ich, 5,8%, wenn ich es richtig, ich müsste mir den Post noch, 5,8 oder 5,7% Rendite gebracht, inklusive der Dividenden. Obwohl, wenn man mal bedenkt, die Daimler steht heute so bei 60 Euro auf 2/3 des Niveaus von 2015. Ja, also die war ja schon mit über 90 Euro, war die ja schon deutlich höher als heute, so mit knapp unter 60 Euro. Ja, obwohl diese Aktie praktisch jetzt in den letzten 5 Jahren per heute, ich sag mal 35-40% tiefer steht, hat sie mir trotzdem diese 5,7% inklusive eben Kurs, also das sind die Kurssteigerungen und Dividenden gebracht. Die beiden anderen Aktien, das ist die Deutsche Bank. Da bin ich ganz froh, dass ich die nicht die ganze Zeit hatte. Aber habe ich gesagt, unter der Rubrik meine schlechteste Aktie, die ich damals gekauft habe. Und die Deutsche Bank gehört zu den schlechtesten Aktien. Und trotzdem habe ich damit noch inklusive Dividenden knapp unter 3% verdient. Das ist natürlich für Aktien enttäuschend, aber wichtig ist ja auch, dass man eben, ich sag mal, langfristig kein Geld verdient. Und da sieht man eben, wie wichtig die Dividenden sind, denn die Deutsche Bank steht heute nur marginal praktisch über dem Kursniveau von damals. Das heißt, dass man jetzt über diese 39 Jahre praktisch trotzdem noch knapp 3% verdient hat, liegt an den Dividenden, obwohl ja die Deutsche Bank jetzt seit einigen Jahren gar keine Dividenden mehr zahlt.
Also ich würde mal sagen, 3% mit der in Anführungszeichen schlechtesten Aktie über diesen Zeitraum zu machen, damit kann man noch gut leben, würde ich mal behaupten.
Ja. Wobei ich habe ja eben die Deutsche Bank nicht durchgängig gehabt und die 4. Aktie war die Feber-Aktie. Die sagt euch heute wahrscheinlich gar nichts mehr. Feber, die hieß damals Feber, dann wurde die umgenannt in Feber-Fiag und die heißt heute E.ON. Aber E.ON ist eben auch ein DAX-Wert. Das ist also, ich habe damals, Feber war damals einer der großen, also neben RWE, der zweite eben, ist ja heute auch noch Feber und E.ON und RWE sind 2 große Versorgungsunternehmen, die sich aber vollkommen jetzt natürlich umgestellt haben die letzten Jahre. So, und die hieß damals eben Fiag. So, die habe ich damals auch gekauft, aber eben das sind diese beiden letzten Aktien, die waren nicht durchgängig in meinem Portfolio, während BASF und Daimler, die sind heute noch in dem Portfolio drin.
Okay, und wenn du die Aktien kaufst, was ist wirklich das Entscheidende, warum du eine Aktie kaufst? Also an welchen Kennzahlen orientierst du dich oder beziehungsweise schaust du besonders auf Management? Also was sind die entscheidenden Kriterien, wenn du dich für ein Investment entscheidest?
Es ist eine Kombination. Man guckt sich natürlich erstmal die Bewertung. Also ich bin ja sehr stark orientiert an der Bewertung von Aktien. Also ich bin ja so jemand, ein großer Freund von Warren Buffett, der ja immer gesagt hat, also ein guter Aktienkauf ist immer der, wenn du eine Aktie, die ich sag mal einen Dollar wert ist, für 80 Cent kaufen kannst. Und das heißt, ich gucke mir natürlich eben sehr intensiv die Zahlen der Unternehmen an, die Umsätze, die Bilanz des Unternehmens. Und dann eben gucke ich mir klassische Kennziffern an, wie ein Kursbuchwertverhältnis, ein Kursgewinnverhältnis, was aber auch eben sehr wichtig ist. Also manchmal sage ich mir, es ist eigentlich fast wichtiger als der Kursgewinn, weil den Kursgewinn kann ich eben auch, ich sag mal, ganz legal irgendwie verändern und manipulieren als Vorstand, ja, indem ich Rückstellungen, Abschreibungen, eigentlich ist wichtiger das Kurs-Cashflow-Verhältnis oder überhaupt der Free Cashflow, der dann ja so ein bisschen die Auskunft gibt, ja, verdiene ich mit meinem Laden überhaupt Geld? Ja, also bleibt nach Abzug aller Aufwendungen ja dann wirklich, dass da eben die, ich sag's mal jetzt wörtlich ganz einfach, die Kasse klingelt und dann eben Geld übrig bleibt, was dann eben, ich sag mal, verteilt werden kann in dem Sinn, dass ich es ins Unternehmen reinvestieren kann, verteilt werden kann, dass ich eben Dividende ausschütte an den Aktionär, weil eine Aktie, die eben, oder ein Unternehmen, was keinen Free Cash Flow erwirtschaftet, müsste ja, wenn sie mir eine Dividende zahlt, das irgendwie aus den Reserven oder aus anderen Quellen. Das heißt, also sie müsste entweder Investitionen stoppen oder zurückfahren, was ja auch nicht gut ist, weil dann verliert man eventuell die Innovationskraft für die Zukunft, weil man eben neue Produkte vielleicht nicht mehr entwickelt. Und wenn eine Firma dann jahrelang vielleicht hingeht und irgendwelche Vermögenswerte versilbert, wie das jetzt zum Beispiel die Lufthansa macht, wobei die Lufthansa ja weit weg ist von der Dividende. Die Lufthansa verschabelt jetzt halt Teile des Unternehmens, um überhaupt eben liquide zu bleiben, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht in 9 Monaten alle wieder in Fliegern sitzen und dann eben die Einnahmen wieder kommen.
Ja, absolut. Was mich da auch interessieren würde, du hast jetzt ja den Cashflow zum Beispiel angesprochen. Ich glaube, dass zum Beispiel der Cashflow was ist, was vielleicht vor allem für Anfänger oft noch nicht ganz so zu greifen ist. Ja. Würdest du daher auch zum Beispiel einem Anfänger zu sagen, ja, schau trotzdem auf den Cashflow und investier vielleicht erstmal in deine Bildung, oder gibt es vielleicht auch einfache Kennzahlen, sage ich mal, auf die man als Anfänger achten kann? Weil klar, wenn man jetzt länger dabei ist, ist ja jedem klar, was der Cashflow ist. Aber dennoch ist es vielleicht für Anfänger schwierig. Ich meine, KGV ist vielleicht noch etwas einfacher als wirklich der Cashflow.
Ja, gut. Also ich sag mal, das sind ja auch überhaupt, also ich sag mal, so die, ich sag mal, die, diese Werte, also Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, das sind ja schon 3 sehr wichtige Ziffern. Ich sag mal, eine andere wichtige Ziffer ist dann noch in der Bilanz zum Beispiel zu gucken, wie ist die Verschuldung. Ja, also wenn ein Unternehmen zum Beispiel zu hoch verschuldet ist, das heißt also hohe Schulden hat und dann, ich sag mal, vielleicht hohe Zinsbelastungen oder hohe Tilgungen auch zu leisten hat, weil anders als jetzt bei der Staatsverschuldung, die wir ja eben jetzt durch Corona bei vielen Staaten haben, wo ja viele Angst haben, da braucht man sich gar keine Angst zu machen, weil Staaten zahlen seit 350 Jahren Schulden nie zurück. Die ersetzen immer die alten Schulden durch neue Schulden. So, aber Unternehmen müssen natürlich Anleihen, die sie aufgenommen haben, also wenn Siemens eine Anleihe aufgenommen hat und die an der Börse platziert, muss Siemens die natürlich irgendwann auch mit Zinsen dann zurückzahlen. So, also das heißt, also es ist eben auch wichtig, eben zu gucken, wie sieht die Bilanz des Unternehmens aus, wie ist eben die Verschuldung, ist die Verschuldung eben tragbar, ja, also reicht eben jetzt wieder, und da ist ja auch der Cashflow sehr wichtig, reicht der Cashflow, um eben Zins und Tilgung zu bedienen im Unternehmen. Das gucke ich mir noch immer sehr gut an. Und natürlich überhaupt die Unternehmensentwicklung, ja. Weil es gibt ja Unternehmen, die haben eben, ich sag mal, Geschäftsmodelle, die stabile, langsam wachsende Umsätze bringen. Ja, aber es gibt ja auch Unternehmen, die man eben, ich sag mal, jetzt sich angucken muss, wo man vielleicht sagt, okay, da ist das Geschäftsmodell nicht mehr so intakt. Schaffen die das da eben, sich zu transformieren, dass sie neue Geschäftsmodelle aufbauen? Oder ist es eben, ich meine, ein Unternehmen mit einem ganz niedrigen KGV, mit einem ganz niedrigen Kurs-Buchwertverhältnis, ja, aber seit Jahren fallenden Umsätzen, ja, das ist dann vielleicht zu Recht eben billig, weil es eben kein wachsendes, sondern eben vielleicht ein schrumpfendes Unternehmen ist.
Okay, um jetzt auch ein bisschen auf den Free Cashflow zurückzukommen, aus dem Free Cashflow können ja dann sozusagen Unternehmen ja das Geld nehmen, um neue Übernahmen zu tätigen oder vor allem Dividenden. Und wie bekannt bist du ja ein Riesenfan von Dividenden.
Ja.
Und da wollten wir mal fragen, setzt du eigentlich wirklich ausschließlich nur auf Dividendenwerte oder hast du auch einige Wachstumsunternehmen in deinem Depot?
Ich habe auch einige Wachstumsunternehmen, die mit Abstand größte Position im Portfolio ist sogar ein Wachstumsunternehmen. Ja, allerdings ist das jetzt ein Wachstumsunternehmen, was seit 2 Jahren, also da bin ich seit circa 10 Jahren, also etwas mehr, seit 11 Jahren drin. So, und das Unternehmen hat eben jetzt, war damals eben, ich sag mal, eine ganz kleine, ein ganz kleines Unternehmen, sage ich mal, mit einem Wert irgendwie, sage ich mal, von weniger als 100 Millionen Dollar und ist mittlerweile eben über 1 Milliarde Dollar wert. Aber ihr seht eben an der Börsenkapitalisierung, es ist noch nicht sowas wie Tesla oder Apple mit ein paar 100 Milliarden, sondern hat eine Milliarde jetzt in der, ein bisschen mehr, 1,3 Milliarden in der Bewertung und hat eben, ich sag mal, sehr, sehr, sehr gute Wachstumsperspektiven. Und weil es eben jetzt, ich sag mal, das Produkt, was es hat, vor 3 Jahren an den Markt gebracht hat und damit eben auch große Cashflows generiert, also groß im Verhältnis zu der, zum Kleinen, also das Unternehmen ist ja klein, also natürlich macht Apple einen viel höheren Free Cashflow, aber das sind ja auch Milliardenumsätze. Aber das Unternehmen hat deswegen angefangen, eine kleine Dividende jetzt vor 3 Jahren zu bezahlen und wächst eben sehr vernünftig und ich habe da also ganz gute Hoffnung, das ist das erklärte Ziel des Vorstandes, dass man dort die Marktkapitalisierung so in den nächsten 5 bis 6 Jahren nochmal verfünffacht ungefähr.
Gut, damit hast du uns jetzt natürlich extrem neugierig gemacht. Jetzt musst du fast den Namen noch von dem Unternehmen verraten, sonst halten wir es einfach nicht
aus. Das ist ein Biotechnologieunternehmen, also so etwas wie jetzt Moderna oder wie BioNTech, ja, nur es ist in einem anderen Feld. Vielleicht ist es deswegen auch so interessant, weil der Kurs dieses Unternehmens hat sich jetzt, ich sag mal, seit Oktober, November letzten Jahres halbiert oder fast halbiert, weil natürlich jetzt alle Investoren natürlich auf innovative Biotech-Unternehmen gesprungen sind in den letzten Monaten, die natürlich jetzt irgendwie im Zuge der Corona-Krise irgendeine Lösung finden. Ja, aber wir sehen jetzt zum Beispiel seit ein paar Tagen ja, dass so BioNTech oder eben auch Moderna ja doch teilweise 15-20% im Kurs verloren hat. Und in den letzten Tagen ist dieses Unternehmen von 20 Dollar auf fast 24 Dollar um 20% gestiegen. Nein, also das Unternehmen heißt Clinobel und das hat ein komplett nagelneues Medikament aus dem Bereich der aus dem Bereich Hautbehandlung von Hautkrankheiten. Ja, und es hat da also verschiedene Möglichkeiten. Es hat jetzt eine Zulassung sowohl von der FDA als auch der Europäischen Medikamentenbehörde, eine relativ seltene Krankheit damit zu behandeln. Das heißt, das ist eine Krankheit, die nicht so sehr viele Leute betrifft weltweit. Aber dafür ist die Behandlung mit 70.000, 80.000 Dollar im Jahr sehr teuer. So. Und wenn ihr mal seht, dass ja teilweise diese Spritzen bei Moderna und bei BioNTech jetzt für 30, 40 Euro über den Ladentisch gehen. Und wir wissen ja, wenn die Pandemie, was wir ja alle hoffen, ich sag mal im Sommer erledigt hat, dann stellt sich die Frage, was machen die Unternehmen jetzt? So, und dieses Unternehmen Clinobel hat eben ein Medikament gegen eine Krankheit, die zwar sehr selten ist, aber die eben, wenn du sie hast, musst du dieses Medikament dein Leben lang nehmen. Also praktisch, wenn du diese Krankheit mit 30 bekommst, musst du sie eben, ich sag mal so, wenn du 80 wirst, musst du dieses Medikament 50 Jahre lang nehmen. Und die Behandlung ist eben extrem teuer.
Okay. Ich glaube auch, dieses Unternehmen hast du ja auch schon mal in deiner Story geteilt.
Genau. Ich habe aber auch dazu gesagt, eben, ihr müsst immer bedenken, ich bin dort eingestiegen, ich habe dort einen Einstandspreis von 1,75 Euro, als ich damals investiert habe. So, wir sind jetzt eben bei 13, 14, 15 Euro, also den Tageskurs gucke ich mir gar nicht so sehr an, aber ich sage mal, ich habe jetzt so den Faktor 8, aber das Unternehmen hat sich halt halbiert, also wir waren eben schon bei Kursen von 25, 26 Euro, als dann eben Corona kam und dann ging es eben so bis 12 Euro dann eben runter. So, und das Interessante eben, wo ich sehr viel Hoffnung reinstecke, Das ist eben, dass neben diesem medizinischen Aspekt, und darüber hat das Unternehmen ja jetzt auch schon berichtet, man eben auch diesen Bereich DNA-Repair hat. Also DNA-Repair ist also Reparatur von Hautschäden. Also die meisten wissen ja gar nicht, dass zum Beispiel die Haut ist ja unser größtes Organ. Ja, also die meisten denken, das muss doch diese Leber sein, die irgendwie 2 Kilo wiegt. Nein, unser größtes Organ ist die Haut. Und unsere Haut wird permanent durch äußere Einflüsse geschädigt. Also sei es Sonnenbestrahlung oder irgendwelche Umweltgifte, ja, oder auch ungesunde Lebensweise, wenn wir zu wenig trinken oder das Falsche trinken oder das Falsche essen. So, und viele Dinge können unsere Haut eben beschädigen. Und dieses Unternehmen, da gibt es jetzt erste Untersuchungen drüber, ja, hält auch den Alterungsprozess durch diese DNA-Repair um circa 5 bis 7 Jahre auf. So, und jetzt, wenn ihr mal überlegt, wie viel Milliarden Firmen wie L'Oreal in Hautpflege und eben der große Wunsch der Menschheit ist ja mit 50 noch so auszusehen wie mit 42 oder ich sag mal mit 30 noch so auszusehen wie mit 23 oder mit 70, sage ich mal, auszusehen wie Anfang 60. Und wenn das durchschlägt natürlich, und ich sage mal, das Unternehmen hat jetzt eine Market Cap von 1,2 Milliarden, dann könnte ein Unternehmen wie L'Oreal aus der Portokasse sagen, das Unternehmen kaufen wir für 5, 6 Milliarden. Ja, wenn ihr mal seht, was so teilweise jetzt in Pharma, oder wir haben ja jetzt AstraZeneca, hat ja letzte Woche ein Unternehmen übernommen, das macht nur doppelt so viel Umsatz wie Clinuvel, ist nicht ertragreich und hat dafür 39 Milliarden bezahlt.
Gut, das sind natürlich ordentliche Summen, ja.
Ja, aber ich sage natürlich auch, und das muss jeder Investor, der jetzt zum Beispiel sagt, ich gucke mir Clinuvel an, und das habe ich auch mal irgendwo geschrieben, wenn morgen ein einziger Patient an diesem Medikament stirbt, weil irgendeine Nebenwirkung jetzt hervorkommt, ja, das ist ja das, wo wir jetzt auch Angst haben bei den Impfungen gegen das Coronavirus, weil wir testen dieses Medikament jetzt seit 8, 9 Monaten und wir wissen nicht, gibt es dort irgendwann in 2, 3 Jahren Nebenwirkungen. Ja, so, es ist immer ein Riesenrisiko. So. Und wenn bei Clinuvel, wenn bei diesem Medikament sich in 2, 3 Jahren herausstellt, ja, da sind jetzt aufgrund der Anwendung dieses Medikaments vielleicht Patienten verstorben, dann hat das Unternehmen ein Riesenproblem. Ja. Weil dann ist das anders als bei Nestle, ja, die 10.000 Produkte haben und jetzt sagen, wir bringen mal einen neuen Joghurt in die Regale. Und wenn dieser Joghurt dann floppt, dann zieht Nestle den nach einem Jahr wieder aus den Regalen und kein Aktionär merkt es. Wenn hier bei Clinuvel dieses Medikament aus irgendeinem Grunde floppen sollte, weil plötzlich Patienten eben sterben, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Aber an der Börse darf man nie sagen. Ja? Wir haben ein schönes Beispiel gehabt. Ich habe gestern gelesen, die am meisten gekaufte deutsche Aktie war Wirecard. Jeder wollte das Unternehmen eben bis Sommer haben. Und ja, und heute ärgern sich alle die es eben hatten. Ja, also wie gesagt, auch das nach außen gesündes, und Wirecard galt ja als deutsches Vorzeigeunternehmen, ein Unternehmen, ja, wo sich jetzt eine Kanzlerin Merkel eigentlich ein bisschen schämt, dass sie dafür Werbung gemacht hat bei Auslandsreisen. Ja, also selbst eine Kanzlerin hat man da eben, ich sag mal, ein bisschen blenden können oder die Berater der Kanzlerin haben sich blenden lassen, indem sie dann ihrer Chefin gesagt haben, setz dich mal bei dem Staatsbesuch in China für dieses super deutsche Vorzeigeunternehmen Wirecard ein.
Ja, Wirecard war ja eigentlich eher in der Kategorie Wachstumsunternehmen. Ja. Und uns haben schon sehr viele Leute gefragt, sollen wir in jungen Jahren jetzt eher in Wachstumsunternehmen, ja, investieren oder eher in Dividendenunternehmen? Und da wollten wir dich mal fragen, was würdest du uns jungen Anlegern empfehlen, eher auf Dividendenwerte zu schauen oder eher auf Wachstumsunternehmen, die halt vielleicht in Zukunft, so wie Apple, dann mal eine Dividende, ja, ausschütten würden?
Ich würde sagen, man sollte beides machen. Also es ist ja nicht so, dass ich ich habe zwar in den letzten Wochen etwas kritischer gegenüber Wachstumsunternehmen geschrieben, und du hattest gerade Apple, ich habe ja sogar meine Apple-Aktien jetzt verkauft, aber warum habe ich das gemacht? Weil A, habe ich damit sehr gut verdient, B, ist Apple sehr, sehr, sehr teuer. Und wenn ich mich jetzt irre und Apple verdoppelt sich nochmal im Kurs, ist es auch nicht so schlimm, weil ich nämlich gleichzeitig ja auch Berkshire Hathaway Aktionär seit 20 Jahren bin. Ja, und ich sag mal, ungefähr 30% von Berkshire ist heute Apple. Also sollte sich die Apple nochmal verdoppeln, dann würde ich mal sagen, dann steigt der Berkshire-Kurs dann vielleicht um 30%. Also das heißt, indirekt bin ich noch dabei. Aber ich habe mich eben aus einigen Technologieunternehmen schlicht deswegen verabschiedet oder fasse die im Moment nicht an, weil sie mir einfach nicht schlecht sind, sie sind mir zu teuer. Aber im Endeffekt gehört beides ins Depot. Und wenn man sich langfristig die Entwicklungen anguckt, ja, dann gibt es ja über lange Zeitreihen genügend Beispiele, dass also der Unterschied in der langfristigen Performance zwischen Value und Growth gar nicht so groß ist. Ja? So, weil es gibt Zyklen und wir haben im Moment einen Zyklus, der bevorzugt eben ganz klar diese Technologieaktien. Aber wir alle wissen, dieser Zyklus wird irgendwann mal zu Ende gehen. Keiner weiß, ob der morgen zu Ende geht oder in einem halben Jahr, aber er wird zu Ende gehen. Und dann sind plötzlich wieder andere Werte. Vielleicht sind es dann die Dividendenwerte, die ja jetzt im Moment ein bisschen vernachlässigt wurden, die letzten zwei Jahre, die dann plötzlich wieder kommen. So, aber über lange Zeitreihen tun die sich eben nicht so viel. Also beide haben eigentlich eine gute Performance. Das Herausfordernde ist eben, wenn ich jetzt als Investor so junge Wachstumswerte suche, überhaupt die richtigen zu finden. Ja, ich hatte vor ein paar Tagen eine Liste veröffentlicht, die 30 besten S&P 500 Werte der letzten 30 Jahre. So, und dann hatte ich ja gesagt, guck mal, da ist ja gar nicht so viel Technologie dabei. Da waren vielleicht 4, 5 Technologiewerte dabei, aber da waren auch so Werte wie Altria dabei, da waren eben so Werte bei wie Monster, da waren so Werte bei wie Starbucks. Also, ja, aber ich jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte vor 30 Jahren, ich meine, bei Starbucks, das hatte ich ja, glaube ich, auch in der Story geschrieben, da hatte mir ein guter Freund 1991 gesagt, guck dir mal Starbucks an, investier da rein. So, und da habe ich gesagt, ja, meine Güte, kann ich mit dem Kaffeehaus Geld verdienen? Ja, ja, das ist ja so, oder ich sag mal, auch bei Apple. Ja, ich meine, Apple hat ja ganz schwierige Zeiten gehabt. Apple stand, ich sag mal, in den 90er Jahren, ich sag mal, kurz vor dem Zusammenbruch. Also Apple war eigentlich schon verloren als Unternehmen, weil andere Technologieunternehmen eben Apple schon fast vom Markt verdrängt haben. Ja, und dann kam eben eine Erfindung. So, das Problem bei diesen Wachstumswerten ist eben immer abzuschätzen, ja, wie erfolgreich werden die sein. Oder wenn ihr mal seht, also das erfolgreichste Unternehmen war ja Amazon. So, aber das war anfangs ein ganz kleiner Buchhändler. Also ich sag mal, vor über 20 Jahren hat keiner abgeschätzt, dass Apple das sein würde, was es heute ist. Oder der zweiterfolgreichste Wert war ja Monster. Das ist ja im Prinzip ein Energy Drink. Ja? So. Der sowas wie Apple, Cisco und Netflix meilenweit hinter sich gelassen hat in der Performance, ja. Wer konnte das ahnen, sage ich mal, vor 30 Jahren, dass hier in Europa ist ja Monster relativ unbekannt, weil hier ist eher Red Bull bekannt, aber dass so Drinks wie Red Bull und Monster plötzlich eben solche Reichmacher werden, ja. Also es ist immer sehr schwer, diese Aktien eben zu finden. So, und wenn man weiß, dass man, ich sag mal, eigentlich mit einer guten Procter & Gamble oder auch mit einer Altria oder mit einer Reckitt Benckiser oder mit einer Nestle über die Jahrzehnte auch hervorragende Renditen einfährt, ja, also wo sich auch eine Nestle dann, ich sag mal, in 25 Jahren praktisch mehr als verzehnfacht, also Kursgewinne und Dividenden, ja, dann ist das Risiko, vielleicht ist die Rendite in der Nestle am Ende nach 30 Jahren etwas geringer, aber es ist eine sichere Rendite. Weil wenn wir uns heute jetzt, ich sag mal, den Kurszettel vom S&P 500 nehmen würden und sagen, komm, jetzt lasst uns mal 10 aussichtsreiche Wachstumswerte da raussuchen, wo wir glauben, die werden dann in 30 Jahren diese Tabelle anführen, die besten S&P 500 Werte zwischen 2020 und 2050, dann glaube ich, dann werden wir merken, wie schwer wir uns da tun. Weil das muss man eben, bei Nestle, es ist unwahrscheinlich, dass die scheitern. Procter & Gamble ist auch unwahrscheinlich, dass die scheitern. Wir wissen, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Also die Menschen werden immer Windeln kaufen. Also das heißt, die Weltbevölkerung wächst. Die Eltern kaufen Windeln, die Eltern kaufen Zahnpasta, die kaufen Waschmittel, die kaufen Seife. Ja, also wenn du sowas kaufst wie Colgate, Palmolive, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, wenn da das Management nicht irgendwelche fatalen Fehler macht oder ich sag mal wie bei Wirecard anfängt, die Aktionäre zu betrügen, ja, sowas kann ja auch bei Procter & Gamble passieren, ja, kannst du mit den Unternehmen eigentlich aus heutiger Sicht nicht allzu viel falsch machen.
Ja, also ich bin da voll bei dir und das sind alles definitiv sehr gute Gründe dafür, in Dividendentitel auch zu investieren. Trotzdem gibt es natürlich auch immer kritische Stimmen, die zum Beispiel sagen, dass es vor allem in jungen Jahren relativ wenig Sinn macht, zum Beispiel aufgrund der Besteuerung, Ja, dass das alles Gründe gegen Dividenden sind. Aber ich habe ja zum Beispiel aus deinem Profil, kann man ja auch viele andere Beispiele rauslesen. Ja. Du schreibst ja zum Beispiel, dass du 1982 45 Euro Dividende von BASF bekommen hast. Ja. Und jetzt sind es dir mittlerweile schon 2970 Euro, ohne dass du neues Geld investiert hast. Ja. Einfach nur durchs Reinvestieren.
Ja.
Also wirklich umso beeindruckender. Würdest du aber, also würdest du solchen Kritikern sagen, dass dieses Argument eben zum Beispiel mit den Steuern, ja, ich sag's jetzt mal, Schwachsinn ist, dass man damit nicht argumentieren kann?
Also es ist ja so, der langfristige Ertrag einer Aktie, wenn sie eine Dividende ausschüttet, setzt sich ja zusammen aus den Kurssteigerungen über Schwankungen. So, und solange ich hier diese Aktie nicht verkaufe, ist das ja alles steuerfrei. Wobei, und das ist jetzt so ein bisschen, warum ich eben bei Wachstumsaktien sage, ich möchte nicht alle, oder ich zum Beispiel könnte mir das in meinem Alter gar nicht leisten, alles in Wachstumsaktien zu stecken, weil ich brauche ja eine Dividende, weil ich eben nicht mehr arbeite und muss ja von irgendwas leben. Ja, und Dividenden sind von der Einnahmeplanung. Also ich sag mal, ich kann die Einnahme die Einnahmen, die ich mit Procter & Gamble generiere oder die Einnahmen, die ich mit Nestle generiere oder die Einnahmen, die ich jetzt mit Reckitt Benckiser oder Henkel oder mit welchen Werten es immer sind, die sind planbarer. Ja? Ich weiß, ich bekomme eben im Mai an dem und dem Tag meine Henkel-Dividende. Ich weiß, ich bekomme eben meine BASF-Dividende. Die kann in schlechten Jahren mal fallen. Ja, zum Beispiel oder eben nicht steigen, ja, aber wir wissen eben Werte wie eine Allianz oder zum Beispiel auch eine Münchner Rück, die ich im Portfolio habe. Eine Münchner Rück hat seit 1979, also praktisch seit 41 Jahren, die Dividende nie mehr gesenkt. Und sie hat ja auch angekündigt, dass sie es dieses Jahr, also jetzt für dieses Jahr, obwohl der Gewinn natürlich drastisch runtergeht, nicht tun wird und dass sie bis 2025 die Dividende sogar weiter deutlich erhöhen wollen. Ja, also das heißt, das ist eine Verlässlichkeit. Ja, also sie ist höher, sie ist nie 100%, ja, weil wir haben ja jetzt in der Corona-Krise auch gesehen, es gibt Unternehmen, die kappen ihre Dividende. Gutes Beispiel hier auf Instagram war ja Royal Dutch, das war ja auch so eine sehr beliebte Aktie und schwupps, obwohl sie 75 Jahre lang die Dividende nicht angerührt haben, also nie gesenkt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, haben sie dann plötzlich um fast 60%, glaube ich, gesenkt. Ja? Wobei sie ja jetzt wieder anfangen, sie zu erhöhen. Sie haben sie ja jetzt, vorgestern war ja die Ausschüttung, haben sie ja jetzt, glaube ich, um 4,5% oder sowas dann oder 4% angehoben. Aber gut, da fehlt jetzt noch ein bisschen was, bis sie wieder auf das Ursprungsniveau kommen. Ja? Also Dividenden sind nicht 100% sicher, aber sie sind besser planbar. So, wenn ich jetzt weiß, ich muss ja Geld haben, damit ich eben Miete, Essen, Trinken, alles bezahlen kann, sind Dividendenaktien besser, als zu sagen, ich investiere jetzt in Apple und ich hoffe, dass ich eben praktisch in 3 Monaten so viel Kursgewinn mit Apple habe, dass ich dann mal ein paar Apple-Aktien verkaufen kann, um dann eben davon eine Ersatzdividende zu haben. Und jetzt kommt ja hinzu, dann ist es ja egal, ob ich jetzt eine Apple-Aktie habe oder eine Dividendenaktie, weil auch wenn ich dann Apple mit einem Kursgewinn verkaufe, wird ja die 25% Abgeltungssteuer auch fällig. Ja, also das heißt, wenn ich sage, ich kaufe jetzt eben eine Aktie aus steuerlichen Gründen wegen der Dividende nicht, dann ist es ja so, wenn ich jetzt dafür eine Wachstumsaktie kaufe und sage, ich muss jetzt mal etwas Geld, weil ich Geld brauche, muss ich jetzt mal eben was verkaufen. Ja? Dann muss ich ja praktisch für die Realisierung dieser Gewinne auch eben eine Steuer bezahlen.
Absolut, absolut. Du hast jetzt auch das Thema Verlässlichkeit angesprochen und eben auch das Beispiel mit Shell genannt.
Ja.
Gibt es denn für dich auch, ich sage mal jetzt Kennzahlen, da, auf die du achtest bei der Dividende, um eben sowas zu vermeiden? Das heißt zum Beispiel, gibt es bei dir einen Prozentsatz der Ausschüttungsquote, wo du sagst, da würdest du nicht rein investieren oder muss sie eine bestimmte Anzahl an Dividendensteigerungen in der Vergangenheit erbracht haben, die Aktie, dass du investierst, dass es für dich eine attraktive Dividendenaktie ist?
Also in der Regel ist es natürlich schön zu sehen, wenn ein Unternehmen, ich sag mal wie die Deutsche Telekom, 70 Cent die Aktie verdient und 70 Cent, sage ich jetzt mal, in Form von Dividende ausschüttet, dann ist das natürlich schon fragwürdig, weil dann fragt man sich natürlich, wenn sie alles ausschüttet, was sie gewinnt, was tut sie ins Unternehmen reinvestieren? Oder eine Telekom ist ja auch durchaus nicht gering verschuldet. Was tut sie dafür, um eben, sage ich mal, möglicherweise auch mal ihre Schulden eben etwas zu reduzieren? So. Also es ist natürlich schöner zu sehen, wenn du eben, ich sag mal, eine Dividende von 3 Euro kriegst jetzt bei irgendeiner Gesellschaft und sie verdient dann, sage ich mal, vielleicht 5, 6 oder 7 Euro. Ja, das heißt, da ist auch ein Puffer, dass eben, ich sag mal, selbst wenn die Gewinne mal 30% zurückgehen, ja, dass man dann, wie das zum Beispiel ja auch eine BASF, eigentlich ist ja Chemie ein zyklisches Business, wo die Gewinne eben auch stärker schwanken, aber auch BASF ist ja in der Dividende sehr, sehr, sehr stabil. Ja, und ich bin gespannt, es gibt jetzt möglicherweise das erste Mal seit vielen, vielen Jahren keine Anhebung, möglicherweise sogar eine leichte Senkung der Dividende, vielleicht von 3,30 auf 3,20 oder 3,10. Aber es wird eine sehr moderate Senkung, wenn überhaupt werden, weil eben auch BASF früher eben immer nicht so großzügig ausgeschüttet hat, sondern immer nur Teile des Gewinns. Das heißt, wenn dann der Gewinn mal kräftiger runterkommt, wie das jetzt eben passiert ist in dem Corona-Jahr, kann man die Dividende vielleicht stabil halten oder man muss sie vielleicht vorübergehend nur minimal senken. Ja? Also schön ist es natürlich, wenn man sieht, dass eben genügend Geld übrig bleibt, was reinvestiert wird, was eben dann weitere Dividenden generieren kann, weil wenn ein Unternehmen jetzt von dem Gewinn, sage ich mal, 3 Euro je Aktie reinvestiert, erhoffen wir uns ja vom Management, dass daraus wiederum dann auch vielleicht ein Ertrag dann von 3,30 oder 3,40 rauskommt. Ja, und also ich sehe es immer ganz gerne, wenn die Unternehmen auch investieren. Das heißt, also ich sehe es immer ganz gerne, wenn Unternehmen, sage ich mal so, das ist für mich irgendwo zwischen 30% und 50% ausschütten. Ja, man weiß aber auch, dass es gewisse Unternehmen gibt, die können mehr ausschütten. Zum Beispiel Altria, also diese Tabakwerte, weil diese Tabakwerte, die haben eigentlich keine großen Investitionen. Ja, weil das... Da hast du keine großen Investitionen, das ist ein Geschäft, das läuft. Ja. Und deswegen können Unternehmen wie Altria, wenn die, sage ich mal, 5 Dollar je Aktie verdienen, können die praktisch auch 4,80 Dollar problemlos ausschütten.
Hm. Ja, dasselbe ist ja auch jetzt bei Shell, beziehungsweise Wir haben es ja auch bei dir in dem Post gelesen, dass du jetzt auch nicht so begeistert warst, dass ja auch Shell in neue Projekte investieren wollte, beziehungsweise auch gemacht hat. Und genau, bei Shell ist ja genau dasselbe Thema ja auch. Ja. Und jetzt haben wir ja ziemlich viel über Dividende geredet und uns hat auch ziemlich interessiert, was du einmal in deinem Post geschrieben hast, dass du dich auch mal persönlich mit den Börsenlegenden John Templeton und André Costolani treffen durftest. Ja. Und uns interessiert es natürlich auch sehr und wir wollten mal fragen, was waren da wirklich deine biggest takeaways von den Gesprächen und ja, was konntest du daraus lernen und wie haben diese beiden Personen so getickt?
Also das waren zwei meiner ganz großen Vorbilder. Als ich also damals anfing, 1982, da habe ich natürlich auch Bücher gelesen. Und ich sage mal, die ersten Börsenbücher, die ich gelesen habe, das waren eben alle Bücher von André Costolani, die er geschrieben hatte. Und er ist ja auch heute noch, obwohl er ja praktisch seit 1909, also er lebt ja jetzt schon über 20 Jahre nicht. Und du siehst, wie oft er hier zitiert wird, auf Instagram zum Beispiel. Ja. Also es gibt, also er wird eigentlich einmal am Tag von irgendeinem Finanzblogger wird er eben zitiert. Also er ist auch zeitlos. Ja. Er war eben, ich habe die Bücher gelesen, er hat damals auch regelmäßig für Zeitschriften Kolumnen geschrieben oder auch mal Vorträge gehalten. Und er hat mich mit seiner Art fasziniert. Als ich diese Bücher gelesen hatte, kam mir dann die Idee, Mensch, das wäre doch klasse, diesen Menschen mal zu treffen. Und dann habe ich eben im Prinzip mal recherchiert. Und André Costolani hat ja eigentlich nicht den Hauptwohnsitz in Deutschland gehabt, sondern in Frankreich. Aber er hatte eben einen sehr, sehr, sehr engen Geschäftspartner namens Gottfried Heller in München. Und das habe ich dann gelesen und diesen Gottfried Heller, den habe ich dann mal angerufen. Und als ich dann mal in München war, hat sich der Gottfried Heller mit mir mal eben getroffen. Und dann habe ich ihm eben frei rausgesagt, also können Sie da vielleicht was machen? Ja, weil es würde mich so wahnsinnig interessieren, den André Costolani kennenzulernen. Vielleicht mal persönlich mit ihm mal einfach eine Stunde zusammensetzen. Sie kennen ihn gut, können Sie das organisieren? Ja? So, wichtig ist dann überhaupt, diesen Mut aufzubringen, weil ich kann es natürlich sein lassen und dann ist das Resultat schon ganz klar. Wenn junge Menschen nicht den Mut sich nehmen, irgendjemanden dann auch mal gezielt anzusprechen, dann werden sie den nie treffen. Ja, weil dann passiert nicht so. Das Schlimmste ist, dass der Gottfried Heller mir gesagt hätte, nee, also wissen Sie, das wird schwierig, Herr Costolani hat die Zeit nicht, oder vielleicht dann abgewiegelt hätte, weil er gesagt hätte, Gott, ich kenne den André Costolani, ich habe jetzt eben da den Helmut kennengelernt, also die passen gar nicht zusammen. Aber als ich dann so nach anderthalb Stunden mich von dem Gottfried Heller verabschiedet hatte, sagte er in der Verabschiedung, sagte er nur, wissen Sie was, ich werde mich darum kümmern, ich glaube, sie passen zusammen. So, er hat dann mich kennengelernt in diesem Gespräch und dann hat er dann eben mit dem André Costolani gesprochen und ich weiß jetzt nicht, was war vielleicht jetzt 2 Monate, 3 Monate später, das war auf jeden Fall 1992, haben wir uns dann das erste Mal dann eben in München in den Geschäftsräumen, den Büroräumen von dem Herrn Gottfried Heller getroffen und dann gab es eben noch, da müsste ich jetzt mal, das war glaube ich im darauffolgenden Jahr nochmal ein Treffen. Und dann habe ich ihn ja 1998, nochmal ein Jahr vor seinem Tod, dann nochmal in Berlin zum dritten Gespräch getroffen.
Okay, und in den Gesprächen habt ihr nur über Aktien gesprochen oder beziehungsweise über was habt ihr dann spezifisch bei den Aktienthemen dann gesprochen?
Es ist ja so, wenn Menschen zusammentreffen, die eine Faszination für ein Thema haben, ja, dann ist das Gespräch, sage ich mal so, ein Fluss. Ja, wobei natürlich dann es damals so war, ich war ja jung und unerfahren. Ich meine, obwohl ich damals ja auch schon dann praktisch fast 10 Jahre Börsenerfahrung hatte, aber gegenüber eben einem Herrn Costolani, der dann schon 5 Jahrzehnte Börsenerfahrung fast auf dem Buckel hatte, war ich ja im Prinzip noch so ein Anfangsschüler. So, ich habe natürlich erstmal viel zugehört und eben auch viele Fragen gestellt. Aber nein, man fängt meistens so Gespräche an, dass man eben mal so sich ein paar Minuten vorstellt oder was man macht, was man nicht macht. So, aber wenn man dann merkt, man hat ein Thema, das ist die Börse. Ja, es geht euch ja vielleicht auch so, wenn ihr mit anderen Leuten dann über Börse sprecht, ja, dann sitzt man da plötzlich zusammen, redet, dann guckt man irgendwann mal auf die Uhr und sagt, Mensch, es ist ja schon 2,5 Stunden vorbei. Ja, und man hat, sag mal, über Gott und die Welt und die Börse gesprochen. Ja? Also das heißt, wir haben nicht nur 100% über Börse, aber es war eben ein Fluss, ein fortwährender Fluss und wo ich eben, ich sag mal, viele Dinge gelernt habe, die heute noch eben für mich gelten. Ja? Und ich meine, deswegen wird er ja auch so oft zitiert, weil er einfach Weisheiten immer wieder auch gut verständlich für Anfänger rüberbringt. Ja, die einem dann auch sagen, so geht es. Ja, und so wirst du eben Erfolg haben. Ja, wie sein berühmter Satz, am besten ist Aktien zu kaufen, Schlaftabletten zu nehmen und dann nach 10 Jahren drauf zu gucken. Ja, so, wir wissen aus der Realität, nehmen wir 10 Jahresreihen an der Börse, ja, dann sind die Börsen nach 10 Jahren fast immer höher. Meistens sind sie deutlich höher. Es gab in den letzten 100 Jahren in Amerika nur eine einzige Dekade, wo das nicht funktioniert hat, und das war die von 2000 bis 2010, da hat sich der S&P 500 in diesen 10 Jahren de facto nicht verändert, weil er eben in dieser Zeit 50% eingebrochen ist. So. Aber ansonsten, wenn du jede Dekade eben dann nimmst, ja, wäre genau das gewesen, was Herr Costolani gesagt hat. Und wir wissen ja auch, wie die Realität ist. Ja, zum Beispiel, ich habe ja vor ein paar Monaten gesagt, ich habe Wells Fargo angefangen zu kaufen. Ja. So, und dann hast du eben, sage ich mal, für $27 oder so Wells Fargo gekauft. Und dann kam dann 3 Wochen später, als die Wells Fargo nicht mehr bei 27, sondern bei $23 kam, die Frage, glaubst du da immer noch dran? Ist das richtig? Ja. So, und heute sehen wir, jetzt ist die Wells Fargo, glaube ich, bei 30 und dadurch, dass ja jetzt die Banken wieder Aktien zurückkaufen dürfen ab Januar, ja, und ja auch dann eben ihre Pläne jetzt im Januar bekannt geben dürfen, ist dann nachbörslich die Wells Fargo, glaube ich, irgendwie auf 32 Dollar gestiegen. Nein, also, was ich sagen will, das sind so Dinge, ja, also nicht eben täglich auf die Börsenkurse gucken. Ja, und dann, wenn man eine Aktie für 10 gekauft hat, die jetzt plötzlich bei 8 steht, dran zu hadern und zu zweifeln, war das eine richtige Entscheidung. Ja? Also ich habe bestimmt schon 12 Aktien im Depot gehabt, die sich nach meinem Kauf halbiert haben, wo ich dann ein paar Jahre später aber trotzdem noch teilweise 100%, 200%, 300% Gewinn dann drauf hatte heute oder heute drauf habe. Ja? Wenn ich eben so kurzfristig agiere und dann nervös werde, besteht dann die reale Gefahr, dass ich eine Aktie, die ich für 10 gekauft habe, die dann plötzlich bei 6 steht, dass ich sage, um Gottes Willen, jetzt werde ich nervös, bevor ich dann die restlichen $6 auch noch verliere, steige ich jetzt bei $6 aus. Ja? So, und das sind so, ich sag mal, eigentlich banale Weisheiten. Aber jeder, der mit der Börse arbeitet, weiß ja manchmal, wenn wir eine Aktie gekauft haben bei 10 und die rasselt uns dann auf 8, auf 7, auf 6 runter, ja, dann steigt schon so ein bisschen der Blutdruck dann. Ja? Und das muss man eben lernen, dass der Blutdruck dann auch irgendwann wieder sinkt.
Auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, in der Theorie sagt sich ja sowas auch immer so leicht und man liest eben so ein Buch von André Costolani und denkt sich, klar, weiß ich doch, logisch. Ja, ja. Aber wenn es dann eben mal wirklich Praxis ist, dann ist vielleicht oft gar nicht so einfach für viele Menschen. Ich glaube, da muss man einfach selber auch seine Erfahrungen machen oder eben von Leuten wie dir eben lernen. Ja. Deswegen glaube ich, ist auch das, was du machst, so extrem wichtig. Du hast jetzt gerade schon das mit den Schlaftabletten angesprochen, diese Gleichung oder dieses Beispiel. Gibt es denn auch so noch solche Top-Learnings, die du hast, sagen wir mal sowas wie ganz klassisches Diversifikation oder sowas in die Richtung, wo du sagst, das muss einfach jeder machen?
Ja, also das ist, also ich sag mal, vielleicht noch einen Satz jetzt zu Sir John Templeton, bevor wir dann auf dieses Diversifizieren kommen. Also ich habe ja bei dem Sir John Templeton ist es ja so gelaufen, ich habe von ihm auch eben Bücher gelesen und der Mann hat mich eben auch extremst fasziniert. Und dann habe ich Glück gehabt, im Jahr 1986 habe ich eben in Frankfurt den Marco Lovesco kennengelernt. Und der Marco Lovesco ist der Nachfolger von dem Sir John Templeton in dem Templeton Growth Fund gewesen. So. Und ich bin dann zu dem Marco Lovesco gegangen und habe dann gesagt, hören Sie mal, Sie müssen ja mit Sicherheit exzellente Kontakte zu Sir John Templeton haben. Sie haben ja von ihm jetzt, ich sag mal vor, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte ihn so vor 6, 7 Jahren übernommen, den Fonds von Sir John Templeton. Und natürlich hat er mit ihm Kontakt. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich würde alles drum geben. Ja, ich würde gerne Sir John Templeton mal irgendwann treffen. Es ist mir egal, wo. Wenn er mich auf den Bahamas treffen will, wo er damals oder wo er eben lebte, seitdem er nicht mehr aktiv im Fondsmanagement war, da habe ich gesagt, dann fliege ich eben auch auf die Bahamas. Das ist mir so, das wäre es mir wert. Ja. Ich bin sowieso mit meiner Frau 1, 2 Mal im Jahr in Amerika, ja, und dann habe ich gesagt, dann bin ich in Florida und dann fliege ich die 30 Minuten schnell rüber auf die Bahamas, ihn zu treffen. So, auch hier habe ich es so gemacht, ich habe den einfach angesprochen, den Marco Lovesco. Er hätte auch sagen können, da hätte Sir John Templeton keine Zeit für. So, der Marco Lovesco hat das eben dann tatsächlich in Angriff genommen und wir haben uns dann tatsächlich auf den Bahamas dann eben auch getroffen. Und auch hier ja, eben dieses Spiel, ein fließendes Gespräch. Aber da ist mir etwas, sowas von hängen geblieben. Ja, und das ist auch etwas, was ich vielen jungen Anlegern mitgeben möchte. Eigentlich ist Börse total einfach. Es wird nur kompliziert gemacht. Von den Banken wird es kompliziert gemacht, wie komplex das ist. So, oh, da kann so viel falsch gehen. Ja klar, damit wollen Banken natürlich oder Vermögensverwalter ihre hohen Gebühren rechtfertigen. So. Aber der Sir John Templeton hat einmal gesagt, dann in diesem Gespräch, wissen Sie, wir haben einfach einen total einfachen Job. Es gibt kaum einen Job, wo du so viele Fehler machen kannst und trotzdem noch Geld verdienen kannst. Er hat gesagt, guck mal, wenn du 10 Anlageentscheidungen machst und 4 davon gehen vollkommen daneben und die restlichen 6 funktionieren aber von den 10, ja, wirst du immer noch Geld verdienen. Und wenn du 100 Anlageentscheidungen machst und 40 oder 42 davon gehen komplett in die Hose, du wirst trotzdem noch Geld verdienen. Und dann meinte er, und stell dir mal vor, ein Arzt behandelt 100 Patienten und macht einen Behandlungsfehler, der Patient stirbt, dann ist er seine Zulassung als Arzt los. Ja, also auch das, und das ist, glaube ich, auch, viele haben ja Respekt vor der Börse und Angst vor diesem Ungewissen, diesen Schwankungen, ja, und wenn es dann mal gegen uns läuft. Aber eigentlich ist es relativ einfach, ja. Wir müssen uns nur überlegen, was wir machen. Wir beteiligen uns an erstklassigen weltweiten Unternehmen. Und jetzt kommen wir dann zu dem Thema Streuung. Ja. Und wir wissen ja, jedes Investment in eine Aktie hat praktisch 2 große Risiken. Das eine ist das aktienspezifische Risiko, also das ist das Risiko, was die Aktie in sich hat. Siehe Wirecard, wenn dort ein Vorstand eben mich als Inhaber betrügt und ich sag mal mir die Kassen ausplündert und dann abhaut irgendwohin mit dem Geld, ja, dann habe ich als Aktionär das Nachsehen. Das ist das aktienspezifische Risiko. Und das zweite Risiko ist das sogenannte Marktrisiko. Ja, das heißt, wenn heute ein DAX, wie wir das ja in der Corona-Krise gesehen haben, dann 40% fällt, dann bleibt ja eigentlich kein einziger Wert übrig, der nicht fällt. Also das heißt, wir haben so, und das Marktrisiko, wenn ich jetzt in einen S&P 500 investiere, also in einen ETF, und der Markt fällt 30%. Das Marktrisiko kann mir keiner abnehmen. Das muss ich als Aktionär immer tragen. Aber dieses aktienspezifische Risiko, ja, also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kaufe nicht den S&P 500, sondern ich kaufe jetzt zwei Werte aus dem S&P 500 und ausgerechnet damit greife ich jetzt, ich sag mal, zwei Loser auf, ja, dann habe ich einmal das Marktrisiko und das aktienspezifische Risiko. So, und durch eine breite Streuung bekomme ich eigentlich das aktienspezifische Risiko fast komplett eliminiert. Vielleicht nicht, wenn ich jetzt, ich sag mal, 10 Titel kaufe, aber ich sag mal, wenn ich jetzt in die Größenordnung 30, 40, 45 Titel komme, ja, also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Depot habe mit 35 Werten, im Schnitt alle Werte, sage ich jetzt mal, dann bei 3% oder etwas weniger als 3% Gewichtung und dann fliegt mir wirklich mal ein Unternehmen um die Ohren, dann ist das nicht so schlimm. Anders als wenn ich jetzt ein Depot habe mit vier Titeln und ich sage mal, der am stärksten gewichteste ist jetzt, sage ich mal, Wirecard mit 35% und das fliegt mir um die Ohren, dann sind 35% meines Depots erstmal weg. Ja, also deswegen sage ich eben, dieses Streuen, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, weil keiner von uns kennt die Zukunft. Ja, eben wir werden betrogen. Mein Jeff Bezos hat ja selbst mal gesagt, er weiß nicht, er kann nicht garantieren, dass es Amazon in 20 Jahren noch gibt. Weil er macht jetzt, ich sag mal, dem stationären Handel riesige Probleme, ja, profitiert jetzt natürlich auch noch dadurch, dass der stationäre Handel jetzt oder stationäre Vertriebswege in den Innenstädten eben durch die Corona-Krise weltweit blockiert sind. Ja. So, aber auch er sagt, was weiß ich denn, ob in 20 Jahren vielleicht ein neues Geschäftsmodell da ist, was Amazon dann überflüssig macht. Ja, also es kann sein, muss nicht sein. Oder auch Apple. Ja, Apple hat so ziemlich alles richtig gemacht die letzten 10 Jahre. Aber das ist ja keine Garantie, dass die nächsten 10, 15 Jahre auch alles richtig läuft. So, das heißt, ich kann auch mit einer Apple, einer Amazon, ich kann selbst mit einer Nestle im Zweifelsfalle auf die Nase fallen. Ich meine, wir haben es ja gesehen im Nahrungsmittelbereich und da ist ja schließlich kein anderer der größte Aktionär als Warren Buffett. Der hat sich mit Kraft Heinz jetzt einfach mal auf die Nase gelegt, ja, indem er ein bombensicheres Geschäftsmodell gekauft hat. Aber man hat eben gewisse Probleme, die eben im Portfolio von Kraft Heinz steckten, hat man schlichtweg übersehen und wie er das ja auch dann zugegeben hat, viel zu teuer bezahlt. So, also ihr seht, selbst mit konservativen Werten. So. Und wenn du dann eben, ich sag mal, dein ganzes Portfolio sagst, das auf Kraft Heinz ausrichtet, weil es ja so sicher ist, ja, auch sichere Aktien können eben mal für ein paar Jahre unsicher werden. Ja, und im schlimmsten Falle ganz verschwinden. So, und deswegen bin ich ein ganz großer Freund von der Streuung, weil keiner von uns weiß, was morgen an der Börse ist. Obwohl ja viele Börsenpropheten, Gurus, Prognostiker uns ja meinen zu sagen, was der DAX im nächsten Jahr macht oder was die Aktie im nächsten Jahr macht oder wo die Aktie in 3 Monaten ist. Also ich muss immer sagen, es gibt an der Börse genau 2 Marktteilnehmer. Und zwar die, die wissen, dass sie nichts wissen und die, die eben nicht wissen, dass sie nichts wissen. So. Und selbst ich nach 39 Jahren weiß immer noch, dass ich relativ wenig bis gar nichts weiß. Ich kenne meine Unternehmen, die kann ich analysieren und mir angucken. Aber selbst wenn ich sage, Apple ist ein super Unternehmen, ist das keine Gewähr, dass der Kurs in den nächsten 3 Jahren steigt. Also ich kann ein super Unternehmen, aber ich weiß, wenn ich ein super Unternehmen habe, wird das irgendwann an der Börse dann auch eben dem Rechnung tragen und zu höheren Kursen führen. Ja? Aber wir wissen eben an der Börse nicht. Und ich finde 2020 war da auch ein gutes Lehrjahr für viele Junge. Ja? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal die Mühe machen und gehen in den Dezember, November letzten Jahres zurück, wo die ganzen Banken und die ganzen Börsenpropheten dann ihre Prognosen für 2020, ja, also mein ehemaliger Arbeitgeber hat dann, der schreibt immer zum Jahresende The Year Ahead, das ist dann so ein 120 Seiten dickes Buch, was die alles erwarten im nächsten Jahr. Und das sind hochbezahlte Volkswirte, Analysten, also die ich sag mal, hoch 6-stellige Gehälter haben, alles extremst kluge Köpfe ist. Aber glaubt ihr, ich habe in dem Year Ahead 2020, was Ende 2019 dann eben publiziert wurde, auf den 120 Seiten einmal das Wort Corona-Krise gelesen?
Ja? Eher weniger.
So. Und heute wissen wir 12 Monate später, es hat das ganze Jahr beherrscht.
Also kann man eigentlich sagen,
ein langfristiges Denken an der Börse und eine ausreichende Streuung in Qualitätsaktien. Ja. Damit hat man eigentlich schon mehr als 90% erfüllt, was man eigentlich wissen müsste.
Ja. Also man einfach die Risiken breit streuen, ja, oder wie das ja viele, nicht alle Eier in einen Korb, sondern breit streuen, ja. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig. Und da habe ich ja heute sehr viele kontroverse Nachrichten. Ich habe ja zwei Posts gemacht, oder zwei Stories gemacht über Trading, ja. Also ich habe heute ja mal geschrieben, dass wir uns ja einsetzen für die deutsche Aktienkultur und damit der CDU über Steuersenkungen für Anleger reden. Ja. Und dann habe ich heute eine Story gemacht, aber zur Aktienkultur gehört nicht nur, dass die Politik eben die geeigneten Rahmenbedingungen schafft, sondern habe dann geschrieben, zur Börsenkultur gehört eben auch, dass dann die Staaten im Zweifelsfalle auch gewissen Finanzinstituten den Stecker ziehen. Ich habe das jetzt geschrieben, nicht auf ein deutsches, sondern auf Robin Hood. Ja, also ich hatte gelesen, einen großen Artikel, dass zum Beispiel also Robin Hood ja in Amerika schwer unter Beschuss ist. Und das kann sein, dass Robin Hood eben seine Lizenz auch im Zweifelsfalle, wenn es ganz schlimm kommt, verliert. Ja, weil die eben junge Leute praktisch nur zum absolut verrückten Börsenhandel animieren. Also es wurde da untersucht in Massachusetts, ja, da frage ich mich nach dem Sinn, da hatte ein junger Anleger innerhalb von 6 Monaten 13.700 Trades gemacht, weil sie eben alle nichts kosten. Ja, so. Da ist keine Strategie hinter, da ist gar nichts. Da habe ich gesagt, das gehört auch dazu, zu einem Regulator dann zu sagen, eine Aktienkultur kann auch darin bestehen, dass ich solchen Unternehmen, die so etwas anbieten, ja, im Prinzip dann auch die Lizenz entziehe. Oder ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich auch den Herrn Thelen, diesen Bonner Startup-Investor hier aus Bonn. Der hat ja auch gesagt, vor ein paar Tagen habe ich ihn mal gehört, er hat gesagt, das, was Robin Hood macht, ist eigentlich dem Drogenhandel gleichzusetzen. Das ist illegal. Ja, also und Drogenhandel muss man verbieten. So, und dann kamen natürlich heute viele Kontroversen, ja, aber das sei ja doch nicht richtig. Es gäbe doch eben auch sehr erfolgreiche Daytrader und die wären ja so erfolgreich und würden 3, 4, 5% im Monat da Rendite rausschlagen. So, und dann habe ich eben gesagt, okay, wenn das so ist, dann kann ja jeder 20-Jährige heute mit 150 Euro im Monat einen Sparplan in irgendeine Daytrading-Strategie starten. Und dann ist er, wenn er diese Renditen schafft, kann er mit 35, mit 12,4 Millionen in Ruhestand gehen. Und dann habe ich gesagt, erstaunlicherweise leben in der Bundesrepublik zurzeit 66.000 Menschen, die mehr als 10 Millionen Vermögen haben, also 0,8% der Bevölkerung. Und die sind im Durchschnitt noch etwas älter als 60 Jahre. So, wenn das denn so funktioniert, dieses Daytrading, ja, dann frage ich mich, warum haben wir in Deutschland nicht 4 oder 5 Millionen 30- oder 40-Jährige? Die brauchen ja nicht 10 Millionen zu sein. Dann sitzen die halt auf ihren 5, 6, 7 Millionen. Ja, ich frage mich, wo sind die, wenn das denn alles so funktioniert? Also es funktioniert nicht. Weil wenn es funktionieren würde, dann gäbe es ja diese Leute. Aber sie gibt es nicht. Ja? Also ich sage mal, wir haben auch jede Woche, ich sage mal, 30 Lottomillionäre, oder ich glaube im Jahr 400 Lottomillionäre im Jahr. Also es geht auch mit Lotto und Spielcasino, aber man muss sich bewusst machen, und das ist ja das, was eben auch so Leute wie Costolani und Warren Buffett eben auch immer wieder sagen, das meiste Geld an der Börse verdient man eben einfach mit der Zeit. Ja? Und deswegen ist es eben so, dass junge Leute eben heute mit ganz kleinen Dividenden von vielleicht paar 30, 40, 50 Euro anfangen, wie ich das eben auch vor 40 Jahren gemacht habe, aber in 40 Jahren kriegt man dann eben die Belohnung, ja, und ich sage mal, wenn man eben versucht, es schnell zu machen mit irgendwelchen Daytrading-Dingen, ich sage mal, es gibt vielleicht ein paar Daytrader, die wirklich reich sind, aber das sind wahrscheinlich nicht deutlich mehr, als wir auch Lottogewinner im Jahr haben, ja, und das ist dann eben, und das gehört an der Börse auch dazu, man muss eben an der Börse auch einfach mal Glück haben, aber das Problem ist, das Glück hat man nicht allzu oft.
Was auch oft vergessen wird, ich meine, Opportunitätskosten, ja. Ich meine, Buy and Hold ist ja eigentlich so simpel und ich muss auch echt sagen, das ist was ich auch aus diesem Gespräch jetzt wieder mitnehme, einfach diese Einfachheit, dass Börse einfach wirklich nicht schwer ist, einfach in solide Aktien langfristig dabei bleiben, breit streuen und dann kann wirklich relativ wenig schief gehen.
Auch da, es gab ein Gespräch zwischen Warren, das ist jetzt schon 2 oder 3 Jahre her, da haben sich Warren Buffett und Jeff Bezos getroffen. Und dann hat Jeff Bezos den Warren Buffett gefragt, hör mal Warren, warum sind die Leute eigentlich nicht alle reich? Das ist ja so simpel, wie du das machst. Und dann hat Warren Buffett einfach nur gesagt, ja, die sind eben nicht reich, weil sie alle schnell reich werden wollen und das geht nicht. Ja? Die zocken halt an der Börse rum, ohne eigentlich zu wissen, was sie machen, merken dann nach 10 Jahren, dass es eigentlich Schwachsinn ist, was sie an der Börse getradet haben. Nur dann sind 10 Jahre vorbei und ich meine, wir reden ja auch auf Instagram oft über den Zinseszinseffekt. So, und jeder, der diesen Zinseszinseffekt versteht, weiß, was da 10 Jahre ausmachen. Ja, denn 10 Jahre können da eben im Prinzip ein komplettes Ergebnis zunichte machen, die man dann eben einfach vertrödelt hat, indem man dann eben irgendwas versucht hat, was nicht funktioniert.
Absolut. Ich wollte jetzt schon aufs nächste Thema zu sprechen kommen, aber wenn du noch was ergänzen möchtest, gerne.
Ja, also vielleicht ganz einfach. Also wenn man jung ist, anfangen, ja, und wenn es im ersten Jahr eben, sage ich mal, nur 10, 20, 30 Euro Dividende sind, ja, aber wenn man dabei bleibt, dann werden die eben über die Jahre sehr, sehr, sehr schnell sich entwickeln, sehr dynamisch werden, ja. Und immer schneller steigen. Es gibt ein sehr tolles Buch über den Warren Buffett, das gehört zu meinen Lieblingsbüchern, Das Leben ist wie ein Schneeball. Da beschreibt er eben, dass eben, ich sag mal, auch die größte Lawine, die irgendwann mal vielleicht eine ganze Stadt unter sich begraben kann, fängt vielleicht mit einer Handvoll Schnee an. Und dann fängt sie an, vom Gipfel runter zu rollen. Und wenn sie dann unten ist, ist sie so mächtig, dass sie im Prinzip ein halbes Dorf eben sozusagen begraben kann.
Ja, der sogenannte Zinseszins, wie er ja immer predigt. Ja.
Ja.
Du hast ja vorher schon mal das Thema mit der CDU angesprochen. Ja. Und die CDU hatte jetzt auch schon kapiert, dass sie die Aktienkultur eigentlich in Deutschland fördern müssen. Und du hast ja auch mal in einem deiner Instagram-Posts auch geschrieben, dass du dich jetzt auch mit der CDU schon in Kontakt gesetzt hast. Und wie ist jetzt der aktuelle Stand und inwiefern können wir dich auch mit unserer Community hier unterstützen? Weil ich meine, uns betrifft ja das Thema genauso, beziehungsweise je weniger Steuern, desto besser natürlich für alle.
Sagen wir mal so, euch betrifft es eben noch viel härter als mich, weil ich bin in der glücklichen Lage, dass ich seit 1982 Aktionär bin und alles, also jede Aktie, die ich vor 2009 gekauft habe, könnte ich ja heute steuerfrei verkaufen, weil alles, was vor 2009 ist, und da ich ja eben schon 2009 ja dann eben auch schon, ich sag mal ja fast 30 Jahre auf dem Buckel hatte als Aktionär, habe ich heute noch eben, natürlich, wenn ich heute verkaufe in meinem Depot noch einen recht ansehnlichen Altbestand, wo mich die Abgeltungssteuer gar nicht betrifft. So, aber die Abgeltungssteuer, die betrifft eben, sage ich mal, eben jetzt vor allen Dingen junge Leute. Und es ist ja so, die staatliche Altersvorsorge, die fährt ja in eine Sackgasse. Ja. So. Also wer das heute leugnet oder nicht sieht, ja, den kann man ja praktisch gleich 1:1 in die Ecke mit den Corona-Leugnern eben stecken. Ja. Also wer heute noch sagt, die staatliche Rente ist sicher und das wird mir dann in 30, 40 Jahren einen richtig schönen Lebensabend bestreiten, da kann man sagen, okay, der tut einem dann leid. Also mehr als eine Grundsicherung, ja, dürft ihr da nicht erwarten. Ja? Das ist halt einfach so. Ja? Das ist ja selbst in meiner Generation schon so. Ich hatte vor ein paar Wochen mal eine Story, einen Post gemacht. Als ich eben in eurem Alter war, war eben der Norbert Blüm, war der eben Arbeits- und Sozialminister und hat damals gesagt, also jeder Arbeitnehmer, die Rente ist sicher und jeder Arbeitnehmer bekommt in etwa 60-65% seines letzten Gehaltes als Rente. Die sind dann steuerfrei und abgabenfrei. So, durch diese demografischen Veränderungen sind diese 60%, weil bei mir ist es ja jetzt in 3 Jahren soweit, dann gehe ich in Rente, ja, ist das mittlerweile auf 40% abgesagt. Und hinzu kommt noch, dass eben Renten jetzt zunehmen, also ich habe jetzt gelesen, 61% aller Rentner müssen jetzt Steuer bezahlen. Und ich sage mal, wenn ihr Rentner seid, dann verspreche ich euch, 100% aller Rentner müssen dann Steuern bezahlen. Und es gibt ja mittlerweile eben auch noch die Sozialabgaben da drauf, denn früher bekamst du die Rente dann eben brutto für netto und hattest keine Krankenkasse mehr zu bezahlen. Und jetzt musst du ja als Rentner dann auch auf diese Rente deine Krankenkassenbeiträge und Pflegekassenbeiträge abführen. Das heißt also, das, was der Herr Blüm mir vor 40 Jahren versprochen hat, nämlich diese 60-65%, davon kommen jetzt etwas weniger als 40% dann in 3 Jahren oder 4 Jahren bei mir an. Also dieses Rentenversprechen ist selbst in meiner Generation schon um ein Drittel geringer ausgefallen, als eben man mir versprochen hat. Das heißt für euch, wenn euch heute, wer ist heute Arbeits- und Sozialminister? Ist das der Der ist eigentlich unser Hubertus, sagen wir Hubertus Heil von der SPD. Also wenn der euch heute sagt, ihr bekommt später für jeden Euro 40 Cent, also 40% Rente, geht mal davon aus, das sind dann vielleicht 28% oder 27%. Ja? Also das heißt, mit Renteneintritt sinkt euer Einkommen dann, ich sag mal, irgendwo in der Größenordnung 70%, 70-75%. So, das heißt, man muss irgendwas machen, um diese Lücke abzufedern. So, und da gibt es eben kapitalgedeckte Dinge eben, und da wissen wir ja auch, wenn wir über sehr lange Sparprozesse reden. Ich meine, wenn wir über eure Rente in 30, 40 Jahren, ja, oder möglicherweise habt ihr dann ja auch eine Lebensarbeitszeit, die dann irgendwo bis 72 geht. Ja, also das heißt, das sind ja Anlagezeiträume. Da kann man ja wirklich auch mit 100% in die Aktie gehen. Auch wenn die Aktien in der Zwischenzeit vielleicht 5-mal dann um 30% einbrechen. Es wird nachher ein sehr hohes positives Ergebnis bei herauskommen. So, das heißt, man muss das eben fördern. Und das heißt man muss eben sehen, dass eben solche Sparbeiträge gefördert werden. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass eben natürlich dann nachher, wenn ihr Rentner seid, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Abgeltungssteuer weg ist. Denn ihr müsst mal überlegen, wenn ihr heute 10.000 Euro habt und ihr steckt die in eure Altersvorsorge und die Börsen entwickeln sich in den nächsten 40 Jahren so wie in den letzten 40 Jahren, dann werden aus diesen 10.000 Euro gut 400.000 Euro. Das heißt, ihr habt dann 390.000 Euro Kursgewinne. Ihr geht in Rente und dann gehen 100.000 Euro Steuern ab. Weil wenn ihr dann, ich sag mal, die Anlage auflöst, ja, geht, das heißt, ihr habt 10.000 Euro investiert und 100.000 Euro bekommt der Staat als Steuern. Ja, das Ursprung sind wir. Das heißt also, diese Abgeltungssteuer ist fatal, vor allen Dingen, wenn man eben sehr lange spart. Ja? Und deswegen ist das eines der wichtigsten Instrumente, was eben weg muss. Ja, weil sonst sonst wird eben die Altersvorsorge deutlich geringer ausfallen, weil es kann nicht sein, dass wenn man eben dann, ich sag mal, über die Jahre immer eingezahlt hat, hohe Kursgewinne hat und dann eben nach 30, 40 Jahren, weil da ist der Zinseszinseffekt natürlich besonders gewaltig, das dann auflöst und ich sag mal fast, ihr habt das Aktienrisiko getragen und der größte Profiteur ist dann der Staat, der sagt, ich kriege davon mal ein Viertel an Steuern von dem, was ihr da so auf dem Konto habt. Ja, wir ziehen da einmal, weil in der Regel ist ja dann bis auf diese 10.000 Euro euer gesamtes Vermögen, ist ja eigentlich Zugewinn. Und davon nimmt man dann eben im Endeffekt dann, das ist ja fast eine schlimmere Belastung, als wenn du dich nach 40 Jahren dann von deiner Frau scheiden lässt, ja. Das kommt dich dann billiger als das, was der Staat dann von dir verlangt. Ja, und das hat die, also der die CDU, und wir haben, ich habe das gelesen, dass die CDU das plant, eben diese Abgeltungssteuer wieder, also diese Kursgewinnsteuer wieder abzuschaffen, ja. Und da habe ich gesagt, das ist lobenswert. Und dann habe ich eben den Paul Ziemack, den Generalsekretär der CDU, angeschrieben, habe gesagt, das fände ich klasse. Wie können wir Sie da unterstützen? So, und dann habe ich gedacht, okay, der wird sich jetzt erstmal wahrscheinlich 2-3 Monate gar nicht melden, weil die wegen Corona eben, die haben im Moment alles um die Ohren, aber mit Sicherheit haben die keine Zeit für Aktiensteuergespräche jetzt. Aber ich fand es erstaunlich, dass eben ich dann praktisch nach 14 Tagen schon eine Antwort bekam von der CDU mit einem konkreten Vorschlag, man würde gerne mit mir darüber am 13. November ein Telefongespräch führen. So, und das haben wir dann eben geführt. Und da hat die CDU auch ganz, ganz klar dann eben gesagt, wir wollen das, das unterstützen wir. Sie rennen da eben bei uns offene Türen ein. Wir sehen diese Problematik und deswegen muss das eben gefördert werden. Gut, wir alle wissen jetzt, in der jetzigen Großen Koalition kommt das nicht zustande, weil die SPD natürlich genau den Gegenentwurf hat, weil die ja, SPD ja eben sagt, also die staatliche Rente ist heilig und das ist das Einzige, was überhaupt Sinn macht. Weil wir hören ja aus der SPD sogar Stimmen, die sagen, das sei unverantwortlich, junge Leute an die Börse zu schicken. Ja, in diese Casino. Ja, bin ich dann so. Ich hatte mal, ich glaube Anfang des Jahres einen Post gemacht, wo dann eine stellvertretende DGB-Vorsitzende als SPD-Mitglied sagte, also das ist ja Wahnsinn, wie kann man Menschen in den Aktienmarkt? Also da hat sie dann von der CDU angegriffen. Du hast wohl die Finanzkrise von 2008 schon wieder vergessen. Ja, wir wollen doch hier nicht wir wollen doch die Menschen nicht finanziell komplett ruinieren. Ja? Also da merkt man, diese Dame hat überhaupt gar keine Ahnung. Ja? Also ich sage mal, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, diese Dame sagt, wir können doch die Sparer nicht in die DAX-Titel schicken, weil das absolut riskant und unverantwortlich ist. Ja. Ich war kurz davor, dieser Dame auch zu schreiben, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Damit sagen Sie ja, dass die 30 DAX-Unternehmen im Prinzip hochriskant und praktisch Harakiri sind. Ja? Da habe ich gedacht, was ist denn, wenn die 30 DAX-Unternehmen nicht mehr da sind? Was machen Sie denn mit Ihren 3 Millionen Arbeitnehmern, die da arbeiten? Ja, weil ich sie vertritt eben den DGB. Und ich sage mal, viele DGB-Mitglieder arbeiten bei BASF, bei Bayer, bei VW und sonst wo. Ja? Das heißt, die haben ein Interesse daran, dass es diesen Unternehmen gut geht. Ja? Weil wenn es den Unternehmen gut geht, dann sind die Arbeitsplätze sicher und dann sind eben auch die Kursgewinne und die Dividenden sicher. Ja? Also das heißt, diese Aussage von einer DGB-Dame, also das sei doch Casino-Mentalität, also das sei Selbstmord, da eben zu investieren in diese Unternehmen, ja, dann wäre es ja auch Selbstmord eben, ich sag mal, das ist Arbeitnehmer, ja, aber die Dame hat schlichtweg vergessen, dass bei VW irgendwie 300, 400.000 Leute arbeiten und viele davon bezahlen ihre Beiträge, damit sie im DGB tätig, also weil sie ist ja praktisch der stellvertretende DGB-Vorsitzende, nur weil es den DGB gibt und der DGB wird dadurch finanziert, dass es eben Arbeitnehmer gibt, die eben Beiträge bezahlen können, dass es diesen DGB gibt. Ja, also ohne VW gäbe es diesen Gewerkschaftsbund gar nicht und vieles andere eben auch nicht. Ja, ohne Unternehmen hätten wir keinen, meine, wir sehen jetzt, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Ja. Wo wäre unser Gesundheitssystem, wenn ich sag mal nicht Millionen von Arbeitnehmern, ja, über ihre Sozialabgaben dieses Gesundheitssystem finanzieren würden. Ja, und das tun sie, weil sie Arbeitnehmer in irgendwelchen Unternehmen sind. Und einige Millionen davon sind eben in diesen DAX-Unternehmen oder MDAX-Unternehmen und sonst was. Und viele andere arbeiten eben in Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Aber also ich sage mal, ohne diese Unternehmen in der Bundesrepublik ginge es uns sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, weil wir hätten eben keine soziale Sicherheit, wir hätten keine Arbeitsplätze, wir hätten kein Gesundheitssystem. Ja, also ich bin immer jemand, wenn dann so jemand kommt, der dann sagt, ja, wir haben da ja diesen Kevin Kühnert von der SPD, der meinte, wir könnten ja auch sowas wie BMW eben dann verstaatlichen. Ja, also die Leute müssen sich mal überlegen, wo stände die Bundesrepublik ohne ihre Unternehmen. Ja, wir sehen es doch jetzt, dass wir jetzt Milliarden ausgeben, um die Unternehmen am Laufen zu halten und zu retten. Und das ist ja auch gut so. Ja, weil wenn wir diese Unternehmen nicht hätten, dann hätten wir zig Millionen Arbeitslose. Und dann würde in diesem Land praktisch nichts mehr funktionieren. Ja, also Unternehmertum ist etwas extremst Wichtiges für eben unsere politische Stabilität, für soziale Sicherheit. Ja, wo wären denn die ganzen Steuern? Ja, wer würde denn dann Steuern zahlen, wenn die Unternehmen keine Gewinne machen würden und keine Gewinnsteuern abführen würden? Oder wenn eben die Unternehmen nicht da wären, dann hätte man auch nicht diese Millionen Arbeitnehmer, die dann eben Milliarden an Lohnsteuer abführen würden. Ja? Also ohne das, was eben so manche, wenn ich dann eben jetzt so, dieser Herr Kühnert hört ja jetzt auf und diese Nachfolgerin von ihm hat ja auch schon gleich gesagt, wir brauchen diese Unternehmen de facto nicht. Ja? Wir müssen das alles neu erfinden. Das ist alles Kokolores mit dem Kapitalmarkt und sonst was. Ja? Und also deswegen ist das mit der SPD kriegt man so etwas nicht hin. Also deswegen ist es so, und was können wir jetzt als Community alle dafür tun, dass wir dann eben sagen, wenn die SPD das jetzt ernst, wenn die CDU das jetzt ernst meint, ja, dass sie dann eben auch, dass das praktisch jeder von uns auch in seinem bekannten Freundeskreis dafür sich stark macht. Ja, eben A, junge Leute brauchen ein zusätzliches Standbein für die Altersvorsorge und das sollte steuerlich auch attraktiv ausgestaltet sein und zwar dann nicht, dass dann nach 40 Jahren Spardauer ein Viertel des Kapitals dann bei Fälligkeit eingezogen wird vom Staat, sondern dass das eben steuerfrei ist, ja, und dass eben die Rahmenbedingungen eben stimmen. Ja, und da sind wir jetzt dabei. Ich meine, politische Prozesse dauern halt etwas länger. So, wir diskutieren jetzt mit denen. Ich habe jetzt gerade gestern noch mal eine Mail. Ich habe jetzt von Herrn Ziemack zwei Leute, mit denen ich jetzt im alltäglichen Kontakt bin. Das ist einmal sein Büroleiter und dann einmal noch einer aus dem Fachreferat, wo es dann eben um Steuern geht. So, und mit denen versuchen wir da jetzt eben so etwas hinzukriegen. So, und ich hoffe, dass wir da vielleicht Anfang des Jahres etwas präsentieren können. So, und dann ist ja nächstes Jahr, und das ist ja ganz gut, ist ja Wahlkampf. Ja. Und dann können sich die jungen Leute in der Bundesrepublik eben das SPD-Modell angucken und eben, ich sag mal, möglicherweise das CDU-Modell. Und dann kann man ja eben, ich meine, dann ist am Ende jeder Bürger für sich gefragt, was gefällt ihm eben am besten, ja. Es ist schön, wenn man sich eben, ich sag mal, soziale Wohltaten wünscht, aber das ist auch etwas, was mir aus dem Gespräch mit dem Sir John Templeton ganz tief im Gedächtnis geblieben ist. Er hat dann über Sozialismus gesprochen und hat gesagt, der Sozialismus wird nie funktionieren, weil die haben einen Kardinalfehler, den die machen. Er sagte, der Sozialist kommt in eine vollkommen ausgestattete, fertige Bäckerei, da stehen 1000 süße Kuchen. Und der Sozialist fängt die dann an zu verteilen, diese Kuchen, und zwar kostenlos. So, und wenn die Kuchen dann aufgegessen sind, dann sagt er sich, wo sind jetzt die neuen Kuchen? Ja? Das heißt, der Sozialist, sagte der Sir John Templeton, der geht hin, der sieht den Reichtum und verteilt ihn. Vergisst aber, dass es Leute geben muss, die eben permanent neue Kuchen backen, damit man eben diese Naschereien eben täglich genießen kann. Ja, und wenn ich eben einfach hingehe und sage, ich finde das toll, lieber Bäckerei, ich finde das toll, dass du da jetzt 1000 Kuchen gebacken hast, so, die darfst du jetzt abgeben, dafür kriegst du nichts, die werden nämlich jetzt verteilt, ja, dann ist natürlich logisch, was wird der Bäcker machen? Der Bäcker sagt, okay, hier backe ich keine neuen Kuchen mehr, im Zweifelsfalle geht er dann irgendwo über die Grenze in die Schweiz oder nach England und sagt, dann backe ich eben in Zukunft meine Kuchen in London oder in Zürich, ja. Das ist so, und das ist das, was eben, ich sag mal, es ist ja nichts Verwerfliches, dass man sagt, man will, dass es eben allen Menschen gut geht, ja. Aber wichtig ist ja auch zu verstehen, es muss alles, was wir uns an Wohltaten leisten in einer Sozialgesellschaft, muss auch erstmal verdient werden. Ja, es muss erst verdient und dann eben verteilt werden. Auch hier, das ist so ein Spruch von dem Warren Buffett, ja. Also der Warren Buffett hat mal, also der sagte mal, die Sozialisten, die sehen eben da die Henne mit den goldenen Eiern und wollen dann alle goldenen Eier haben. Und dann sind sie weg. Ja. Und der Warren Buffett hat mal gesagt, die Kunst ist eben, um den Wohlstand breiter zu verteilen, mit der Henne zu reden, dass sie vielleicht mehr goldene Eier, also mehr Gewinne macht. Und dann können wir mehr verteilen. Ja. Der Sozialist sagt immer, da sind 5 goldene Eier von der Henne, die will ich haben. Und dann, ja, und dann legt die Henne eben keine Eier mehr, weil sie sagt, wo ist da mein Benefit von?
Absolut. Ich meine, das ist wirklich ein Problem, glaube ich, das viele übersehen. Ja. Wie ist denn dann der aktuelle Stand? Oder sagen wir mal, glaubst du, das ist wirklich durchgesetzt wird oder bist du zuversichtlich, dass es wirklich so in Kraft treten wird?
Also wir haben ja jetzt 4, 5 Dinge haben wir gefordert. Also wir haben jetzt einmal gefordert, dass eben diese Spekulationssteuer auf Kursgewinne wegfällt. Allerdings nicht wie früher, da war das ja nach einem Jahr, sondern ich sag mal, wir haben da jetzt mal so einen Rahmen gesagt von 10, spätestens 10 Jahren. Ja? Das wäre auch fair, weil wir wollen ja bewusst auch, ich sag mal, langfristiges Sparen fördern. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Spekulationsfrist, wie zum Beispiel in der Schweiz. Ich habe ja 17 Jahre in der Schweiz gelebt. Da gibt es überhaupt gar keine Spekulationsfrist. Also in der Schweiz kannst du heute eine Aktie kaufen und eine Woche später mit 10% Gewinn wieder verkaufen und das ist steuerfrei. So, aber damit animierst du die Leute ja vielleicht auch ein bisschen zu spekulieren. So, wenn man jetzt sagt, Kursgewinne sind nach 10 Jahren steuerfrei, dann belohnst du ja vor allen Dingen die jungen Sparer, die durchhalten. Und es ist ja auch so, da sind wir jetzt wieder bei Costolani, 10 Jahre ist ja auch ein super Zeitraum, ja. So, 10 Jahre schlafen und dann steuerfrei kassieren, ja. So, also das heißt, wir haben gesagt, wir wollen das nach 10 Jahren eben, das ist ein Zeitraum, da können wir mit leben. Dann haben wir gesagt, wir wollen die Abgeltungssteuer auch komplett weghaben und anstatt der Abgeltungssteuer wollen wir eben im Prinzip das sogenannte Halbeinkünfteverfahren haben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, also das heißt, Also es ist ja so, die linke Politiker sagen ja, Dividenden müssen mit dem persönlichen Einkommen versteuert werden. Also wenn einer einen Steuersatz von 30-40% hat, dann sagen ja linksorientierte Politiker, dann muss jemand das auch mit 40% versteuern, die Dividenden. So. Und das ist natürlich nicht gerecht, weil wenn ich Aktionär bei Siemens bin und Siemens 5 Milliarden verdient, dann muss Siemens ja schon 1,5 Milliarden Steuern abführen. Und das ist ja auch mein Geld als Aktionär. Und dann bekomme ich eben einen Teil des Gewinnes noch als Dividende und den muss ich dann möglicherweise nochmal mit 30-45% Einkommensteuer. So, das heißt, als ich Aktien anfing zu kaufen, da bekam ich meine Siemens-Dividende und bekam von Siemens noch eine Steuergutschrift und musste dann die Dividende mit meinem persönlichen Einkommen versteuern. Da hat man irgendwann mal gesagt, das ist zu kompliziert, die Unternehmen müssen dann permanent so Steuergutschriften an die Aktionäre verteilen, dass sie eben Steuergutschriften geben. Wir machen das ganz einfach. Das Unternehmen bezahlt seine Steuern auf Unternehmensbasis und der Aktionär versteuert seine Dividende nach dem sogenannten Halbeinkünfteverfahren. Das heißt, wenn du 1.000 Euro Dividende bekommst, musst du in deiner Steuererklärung nur 500 Euro angeben. Wenn du 10.000 Euro Dividende im Jahr bekommst, musst du nur 5.000 angeben. Das bedeutet also, du hast den halben Steuersatz. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Steuersatz von 40% hast, aber ja praktisch anstatt 10.000 nur 5.000 versteuerst, ist dein Steuersatz, jetzt sage ich mal nicht 40, sondern 20%. Deswegen Halbeinkünfteverfahren. Ja, und das wollen wir auch zurückhaben, weil die Gewinne ja auf Unternehmensbasis alle schon mal versteuert wurden. So, das ist das. Und das, als Drittes haben wir noch gesagt, möchten wir, dass junge Menschen eben vor allen Dingen eben noch sparen können. Und zwar haben gesagt, bis zu 400 Euro im Monat. Und diese 400 Euro können Sie dann auch noch von Ihrer Steuer absetzen. Also das heißt, ein junger Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal, der 25.000 Euro brutto verdient und sagt, okay, ich bin bereit zu verzichten, ich spare wirklich jetzt 300, 400 Euro im Monat, ja, dass der von seinem Einkommen von 25.000 Euro, wenn er jetzt tatsächlich diese 400 Euro spart jeden Monat, also 4.800 Euro, dass er diese 4.800 Euro noch von seinem Einkommen abziehen kann. Und dadurch nicht 25.000 Euro versteuert, sondern nur noch 20.200.
Okay, ich meine, also das zu hören, da geht einem als Aktionär doch gleich mal das Herz auf. Das, ja. Sowas, also ich glaube wirklich, dass wir sowas brauchen, weil du hast es ja angesprochen, mit der normalen Rente wird es einfach nicht mehr funktionieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass auch durch Leute wie dich, ich kann es nur nochmal sagen, Helmut, die Politik das auch erkennt. Und sich dadurch auch eben, dass jetzt sowas auch eben auf Instagram publik wird, dass auch dort die Leute erkennen, wie wichtig sowas ist. Ja, ja, ich würde aber sagen, damit wären wir eigentlich schon am Ende, Helmut, außer du hast noch irgendeinen Punkt, den du gerne ansprechen würdest.
Also mir fällt jetzt nichts Besonderes ein, also wenn ihr noch was habt, also ich sag mal, ich fand es auf jeden Fall schön, es hat Spaß gemacht und wie gesagt, vielleicht eben nochmal auch, egal was jetzt jeder, der jetzt hier zuhört, einzeln macht, ganz wichtig ist eben ja, dass man eben die Dinge dann auch macht, also angefangen, wenn du sparen, investieren willst, schieb's nicht auf die lange Bank, mach das so wie ich, ja, mein Vater hat mir gesagt, du kriegst Geld, ich gehe zur Bank und ich sag mal, nach 3-4 Tagen war alles gemacht, ja. Natürlich, man ist unsicher, man hat am Anfang macht man auch jede Menge Fehler. Auch man macht nicht nur am Anfang, ich mache heute noch genügend Fehler. Also Fehler passieren immer wieder, man lernt eben auch daraus. So, aber macht es, also setzt es um. Und das ist mit der Steuer eben genauso. Eben, wir sagen jetzt eben toll, das ist klasse und das ist auch klasse, ja, weil es bringt uns große finanzielle Vorteile. Aber genau wie man eben bei den Aktien dann auch, sage ich mal, seinen inneren Schweinehund überspringen und überwinden muss, um anzufangen, werden wir diese Steuerdinge nur bekommen und dafür ist ja Social Media auch sehr gut, indem wir es wirklich schaffen, hier auch wirklich viele junge Leute dann eben auch zu erreichen, die dann auch eben, ich sag mal, ihre Stimme erheben und sagen, genau dieses Projekt möchten wir, dann nehmen wir jetzt diese CDU beim Wort, ja, dass sie das eben auch macht und ich sehe da relativ gute Chancen, weil eben diese CDU ja, sie ist die größte Partei, aber sie hat ein demografisches Problem, weil das Durchschnittsalter der CDU-Wähler ist relativ hoch. Also wenn ich mit meiner Frau hier mal, was wir vor Corona gemacht haben, zu diesen lokalen Veranstaltungen hier unserer Orts-CDU gehen, ja, da sprenge ich mit meinen 60 Jahren den Altersdurchschnitt aber gewaltig nach unten, weil ich sage mal, da ist so der Altersdurchschnitt irgendwo bei 70 plus. Ja? Also, und ich meine, wenn die CDU das richtig macht, Und da sollten wir eben auch dann entgegenkommen, ja, kann sie sich mit solchen Vorhaben natürlich auch viele Tausende oder Hunderttausende neue junge Wähler erschließen, ja, die dann sagen, dass, weil im Ende gehen wir als Menschen ja auch wählen, weil wir uns das Programm angucken und sagen, wow, das gefällt mir, ja. Also mir gefällt das, wenn dann eben ich wirklich dann, ich sag mal, irgendwann mal vielleicht als Rentner plötzlich 300, 400.000, 500.000 Euro im Depot habe und dann mein Depot auflöse, dass mich das nicht 130.000 Euro Steuern kostet. Oder dass, wie Herr Scholz das eben sagt, am liebsten ja bei der Transaktion auch nochmal zugelangt wird durch Transaktionssteuern oder was auch immer. Ja, so, dann guckt man sich das an, aber dann muss man eben auch da eben das Ganze in die Hand nehmen. Ich vergleiche das immer, und das habe ich der CDU auch gesagt, ja, und ich werde damit auch mal irgendwann mit den Grünen in Kürze darüber das Gespräch aufnehmen, ja, weil die Grünen machen ja etwas, was auch sehr wichtig ist, ja, sie sensibilisieren uns für unsere Umwelt, dass wir wissen, wir müssen dort gewisse Dinge verändern, weil es uns sonst, und das betrifft ja dann vor allen Dingen auch junge Leute wie euch, die Rahmenbedingungen auf diesem Globus zu leben in 30 Jahren sehr ungünstig sein werden. So, und dann gibt es dann Leute wie eine Greta Thunberg, die dann eben jetzt dahin geht und sagt, deswegen müssen wir das eben machen. Und diese Fridays for Future ist ja dann wirklich eine große Bewegung von jungen Leuten geworden. Und ich habe eben dann der CDU schon gesagt, eigentlich muss das Hand in Hand gehen. Denn was nützt es jetzt, wenn wir eine riesen Politik machen und in 30 Jahren eine hoffentlich saubere, gute Umwelt haben und dann aber 10 Millionen Rentner, die am Existenzminimum leben. Und dann gibt es Untersuchungen vom Robert-Koch-Institut, von dem wir ja jetzt auch täglich hören in der Corona-Krise, die sagen, Existenzängste und Armutsängste im Alter verkürzen drastisch das Leben. Dass ich mich dann sage, okay, was nützt uns in 30, 40 Jahren eine perfekte, saubere Umwelt, wenn dann, ich sag mal, 60% der Rentner 5 Jahre früher versterben, weil sie eben extremste finanzielle Sorgen, weil Armut im Alter verkürzt das Leben. Ja, also deswegen, also das, was jetzt, ich sag mal, eben viele junge Menschen mit der Umweltbewegung machen, ja, was sehr wichtig ist, ja, dann müssen sich die jungen Leute überlegen, aber von dem Leben habe ich doch dann was in 40 Jahren, wenn ich dann eben meine Freizeit auch finanziell einigermaßen sicher genießen kann und nicht im Prinzip dann irgendwo mich 5-mal am Tag fragen muss, wo kommt der Euro für das und das Projekt morgen her, den habe ich nicht. Ja. Weil möglicherweise macht das auch mal Sinn, dann mit den Grünen da zu sprechen und zu sagen, versucht doch dieses Thema Altersvorsorge. Ja? Weil möglicherweise haben wir ja irgendwann mal eine Regierung, wo die CDU und die Grünen in einer Regierung zusammensitzen. So, und wenn dann die Grünen überzeugt werden können, dass die sagen, okay, diese Spekulationsfrist für junge Leute, die lassen wir eben dann auch wegkippen. Ja, dann haben die eben in 40 Jahren nicht nur eine gesunde Umwelt, sondern dann freuen die sich auch da als rüstige Rentner noch zu leben. Ja, so, das sind dann so die Ideen, die ich mir dann auch. So, aber das muss man dann auch unterstützen.
Und wir unterstützen es auf jeden Fall. Ich glaube, besseres Abschlusswort hätten wir fast nicht sagen können. Ihr merkt, Leute, das Thema ist wirklich wichtig. Es geht vielleicht oft auch gar nicht darum, selbst persönlich reich zu werden oder sowas. Ich glaube, hier geht es wirklich gerade um viel, viel mehr. Also wirklich Altersarmut zu vermeiden in Zukunft. Ja. Jeder, glaube ich, sollte sich hier mal Gedanken machen und vielleicht auch, wie der Helmut gerade schon gesagt hat, vielleicht auch mal seinen Nachbarn oder seinen Freund, seine Freundin, wen auch immer, darauf ansprechen. Und ich glaube, gemeinsam als Community mit jungen Leuten können wir da insgesamt viel bewegen. In dem Sinne, Leute, wir hören uns wieder nächste Woche zum neuen Podcast. Macht's gut.
Genau, macht's gut und schöne Weihnachten an alle.
Ja, euch auch allen. Natürlich wunderschöne Weihnachtstage. Kommt gut ins neue Jahr und ja, hab mich sehr gefreut.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.